Zwei Mönche teilen sich im Kloster eine Zelle. Und wenn man so gemeinsam in einem Zimmer ist, dann hat man sich viel zu erzählen und im Kloster hat man bestimmte Themen drauf. Die beiden Mönche sprechen darüber, wie es einmal sein wird, wenn sie in der Ewigkeit sind. Und es geht da in allen Einzelheiten um das Paradies. Sie haben da auch sehr genaue Vorstellungen, sie unterhalten sich darüber, so wird es sein, so wird es sein, so wird es sein. Aber zwischendurch kommen ihnen Zweifel, wird es denn wirklich so sein, wenn wir dann wirklich da sind? Und da haben sie eine Idee, wie sie diesem Geheimnis ein Stück näher kommen und sagen, wir verabreden jetzt mal Folgendes. Derjenige, der zuerst geht, erscheint nach seinem Tod dem anderen im Traum. Und sie haben zwei Worte miteinander verabredet. Also eins von diesen beiden Worten soll er sagen. Im Kloster spricht man Latein. Also das eine Wort heißt Talita. So ist es. Und das andere Wort heißt Alita. Es ist anders. Tja, kurz danach starb einer der beiden Brüder. Und tatsächlich erscheint er im Traum seinem Freund. Und, fragt dieser, Talita, ist es so? Der Verstorbene schüttelt den Kopf. Alita, anders, wieder ein Kopfschütteln. Mit einem leichten Lächeln flüstert er ihm zu, Totalita, Alita, völlig anders. Also, es ist völlig anders. Und dabei fällt mir noch was ein, was in die ähnliche Richtung geht, aber ganz anderer Kontext. August Bebel. Ein Arbeiterführer, ein sozialistischer Arbeiterführer. Viele Straßen sind nach ihm benannt. Wer eine DDR-Sozialisation hat, der weiß das. Und hier gibt es ja auch eine August-Bebel-Straße. Und jedenfalls, was viele nicht wissen, August Bebel war sehr gut befreundet mit dem jüngeren Blumhardt. Obwohl klar war, Blumhardt, das war ein religiöser Sozialist und Bebel war ein Atheist. Und als Bebel dann gestorben war, war auch Blumhardt bei der Beerdigung. Man erzählt sich, als das Grab, also als der Sarg abgesenkt worden ist, wisst ihr, was Blumhardt gerufen hat? August, du wirst Augen machen. Naja, ich denke, da ist viel dran. Wir werden Augen machen, wenn wir einmal vor Gott stehen. Und nicht nur die Menschen, die an Gott glauben, werden Augen machen, sondern auch die anderen werden Augen machen. Und es wird Totalita Alita sein. Es wird ganz anders sein und natürlich trotzdem an dem anknüpfen, was wir in unserem Leben erlebt haben. Wie wird das sein, wenn wir einmal vor Gott stehen? Das ist keine spielerische Frage, sondern das, finde ich, ist eine sehr wichtige Frage. Wie wird es sein, wenn wir einmal vor Gott stehen? Und das führt mich zu einer weiteren Frage, die ich noch für sehr viel wichtiger halte, auch für unser Glaubensleben. Wie stellst du dir Gott eigentlich vor? Also wenn du vor ihm bist, wenn du ihn siehst, wenn du vor ihm stehst, von Angesicht zu Angesicht, wie sieht Jesus aus? Was wird er sagen? Wie stellst du ihn dir vor? In allen Menschen wohnen Bilder von Gott. Meist schon seit der frühen Kindheit, meistens unbewusst, wir tragen sie in uns. Das gilt übrigens auch für die Menschen, die nicht an Gott glauben. Sie haben auch Bilder von Gott in sich. Ich nenne euch mal so ein paar Bilder und bei manchen werdet ihr euch vielleicht wiederfinden, bei anderen nicht. Aber ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema, diese Vorstellung auch mal, euch auch mal zu hinterfragen, uns hinterfragen zu lassen, weil das prägt uns, das ist gut, wir brauchen das und manchmal legt uns das aber auch zu sehr fest und verschließt uns vor dem, was Gott uns eigentlich sagen will und wie er wirklich ist. Also, ich nehme mal das Bild der abwesende Gott. Bei einem Geburtstagsbesuch, ich besuche ja die runden Jubeljahre, also 80, 90, komme da unangekündigt und habe da sehr verschiedene Erlebnisse, von tiefer Dankbarkeit bis Ablehnung. Manchmal Treppenhausgespräche, was interessant ist, weil mich das sehr erdet, wie die Leute, ja, wie es halt wirklich ist, also die Leute, die nicht hierher kommen, ja, und trotzdem zu unserer Gemeinde gehören. Und ich hatte mal ein Gespräch mit einer Frau, die mir, ich frage dann schon meistens, ob sie mal in der Gemeinde waren oder ob sie was mit dem Glauben zu tun haben. Und da sagte mir eine sehr, sie war sehr verbittert, erzählte mir von den Schicksalsschlägen, die sie erlebt hat und erzählte von den Schicksalsschlägen der Nachbarn und schloss dann damit, na, wenn es einen Gott geben würde, dann hätte er eingegriffen und hätte das nicht zugelassen. Kennt ihr? Also das sind ja auch Fragen, die uns bewegen. Ja? Also wenn so ein Schicksalsschlag kommt, die Frage, ist Gott eigentlich abwesend? Also der abwesende Gott. Gott als Feuerwehr. Also jemand hat mal gesagt, für mich ist Gott wie die Feuerwehr. Gut, dass es ihn gibt, besser man braucht ihn nicht. Man kann das Gleiche auch mit der Versicherung sagen. Ja, gut, wenn man sie hat. Im Schadensfall kann man ja drauf zurückgreifen. Gut, wenn ihr lacht, aber es sind ernste Themen. Ja, also im Schadensfall kann man drauf zurückgreifen, aber ja, besser man braucht es nicht. Und ihr kennt ja auch diese Sprüche, Not lehrt beten. Also wenn vielen Menschen geht das so und es ist ja auch Gnade Gottes, dass er in solchen Momenten wirklich auch, ja, sich manchmal auch zeigt. Aber klar ist, ja, dieses Bild von Gott, ich denke auch, es prägt viele Menschen, vielleicht auch uns, so Gott als so letzter Notnagel. Ja, es ist eben auch ein Bild. Oder Gott als Controller oder als Kontrolleur, je nachdem, welcher Sprache man sieht. Und ich glaube, das rückt uns jetzt schon näher. Das ist dieses Bild, der liebe Gott sieht alles. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Tillmann Moser gehört habt. Der hat ein Buch geschrieben. Der ist sehr, sehr streng christlich erzogen worden und hat später so ein Buch geschrieben, das heißt Gottesvergiftung. Und da schreibt er in Gebetsform als Atheist: Lieber Gott, fast 20 Jahre war es mein oberstes Ziel, dir zu gefallen. Das bedeutet nicht, dass ich besonders brav gewesen wäre, sondern dass ich immer und überall Schuldgefühle hatte. Du hast mir so gründlich die Gewissheit geraubt, mich jemals in Ordnung fühlen zu dürfen, mich mit mir auszusehen, mich okay finden zu können. Also, mir geht es zumindest so, das rutscht schon näher ran, weil das ist ja ein sehr gängiges Bild und es speist sich natürlich auch aus Bildern, die in der Bibel sind. Gott ist ein Richter und bei Kirchen geht es um das Thema Sünde, aber es kann eben auch so rutschen. Ja, in so ein Gottesbild. Oder, ich würde jetzt mal behaupten, ich will jetzt keinem auf den Schlips treten, aber das gibt es auch unter uns, das ist so der Kuschelgott. So, ja, also dass Gott sozusagen dafür auch zuständig ist, dass ich mich wohlfühle, dass ich zu ihm kommen kann. Ich karikiere das jetzt mal ein bisschen, aber es ist auch wieder was Ernstes dahinter, so nach dem Motto, na, Probleme habe ich genug in meinem Leben, bei Gott suche ich Ruhe und Entspannung. Und es gibt ja Bibelstellen, die das auch so sagen, bei Gott ist Liebe. Und Jesus sagt ja sogar mal, wir sind seine Freunde und Jesus ist unser Freund, das stimmt ja auch. Aber so, Gott als Kuschelgott, auch so ein Bild, was uns vielleicht auf eine falsche Spur führen kann. Und ich nenne jetzt nochmal ein letztes und ihr könnt euch denken, dass man könnte eine ganze Galerie dieser Gottesbilder aufmachen, aber ihr ahnt dann schon, wie wichtig es ist, sich mit diesen Themen auch mal zu beschäftigen. Und das habe ich auch schon oft gehört, auch hier unter uns, wenn mir Leute auch erzählen, der Gott, der für mein Lebensglück zuständig ist. Kennt ihr auch, oder? Wir können uns dafür ja auf Verheißungen Gottes stützen. Aber ich würde behaupten, das ist auch ein Gottesbild, wo wir auch mal ein bisschen Luft dran lassen sollten. Weil ihr wisst ja, wie schwer das wird, wenn, naja, manchmal die Dinge nicht funktionieren, wie wir das wollen. Und wir merken, kein Glück gehabt, es hat sich nicht gefügt, ich habe die Stelle nicht gekriegt oder keine Ahnung was passiert. In uns Menschen wohnen Bilder und Vorstellungen von Gott. In uns stecken Erfahrungen, die für uns und unsere Mitmenschen prägend sind. Ich habe gesagt, oft unbewusst und damit das nicht so bleibt, spreche ich jetzt sowas auch mal an. Und es ist ja auch so, wir kommen also ohne Bilder und Vorstellungen von Gott auch nicht aus. Also wir brauchen ja Bilder, wir brauchen ja irgendwas, wo wir uns dran festhalten oder irgendwie innere Bilder und auch die Bibel redet ja immer wieder in Bildern von Gott. Ich möchte noch einen weiteren Punkt anstoßen, aber dann ein Stück weitergehen. Vielleicht denkt ihr auch mal drüber nach. Mir ist das schon mehrmals aufgegangen. Das ist dann, wenn man schon ein bisschen, wenn man vielleicht älter als 20 ist, geht einem das dann auf, dass sich diese Gottesbilder, die man hat, auch im Laufe des Lebens ein Stück ändern. Ist auch spannend. Redet mal im Hauskreis drüber. Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Aber ich rede deshalb drüber, dass es so wichtig ist, dass wir diese Bilder immer wieder auch ja, mal rausholen, uns mal fragen lassen, was habe ich für ein Bild, das auch mal prüfen lassen und eben nicht bei unseren eigenen Bildern so stecken bleiben, bei unseren eigenen Vorstellungen. Das ist eine typisch menschliche Versuchung, dass wir uns unser Gottesbild so zurecht basteln und dass wir meinen, Bescheid zu wissen und sagen, so ist er. Dass wir so ein inneres Bild von Gott haben, so einen Rahmen, in den wir ihn hineinpressen. Aber Gott ist ganz anders. Totaliter aliter. Und deswegen ist es wichtig, damit höre ich meinen ersten Punkt auf, über unsere Gottesbilder. Das eine sind unsere Gottesbilder und das andere ist, wie Gott sich selbst ins Bild setzt. Und das ist wichtig. Das ist jetzt mein zweiter Punkt, wie Gott sich selbst ins Bild setzt, weil das ist der Punkt, woraus unsere Gottesbilder sich auch wieder verflüssigen können oder auch kranke Gottesbilder aufgebrochen werden können oder Heilung finden können. Wie Gott sich selbst ins Bild setzt, auch das ist so ein Riesenthema. Ich deute es nur an und ich hoffe, ihr könnt euch daraufhin auch weiter damit beschäftigen. Manchmal kann man ja nur so Brühwürfel austeilen und hoffen, dass das noch ein bisschen weitergeht bei euch. Finde ich, ist eine gute Predigt, wenn das noch irgendwie ein bisschen weitergeht und nicht alles gesagt ist. Und deswegen sage ich auch eine Sache nur kurz, über die man auch lange reden könnte, die ich auch sehr faszinierend finde. Also wie Gott sich selbst ins Bild setzt. Die Urgeschichte im Alten Testament ist diese Geschichte am brennenden Dornbusch. Ja, also wo Gott aus dem Feuer redet, seinen Namen offenbart und diesen geheimnisvoll verhüllend enthüllenden Namen offenbart. Ich bin da. Ich rede jetzt nicht weiter drüber, aber das ist so eine Schlüsselgeschichte für das Volk Gottes, deswegen auch für uns interessant. Gott zeigt sich, aber er zeigt sich eben doch wieder verhüllt mit einem besonderen Namen aus dem Feuer sprechen. Der ist da unverfügbar, er ist totaliter aliter. Wie Gott sich selbst ins Bild setzt, das ist vom Neuen Testament her sehr, sehr deutlich. Er macht das in Jesus. Das ist das Bild Gottes, was uns gegeben ist, das bricht auch dieses Bilderverbot ein Stück auf oder legt es neu aus. Du sollst ja kein Bildnis machen. Dass also alles, was wir über Jesus wissen und auch was wir an Gottesbildern in uns tragen, dass das möglichst ja, mit Jesus in Berührung gebracht wird. Damit er es verwandelt, damit er uns prägt und wir nicht nur irgend so ein Bild haben, so einen Rahmen. Und dafür möchte ich auch nur drei Punkte antippen von Jesus, wie Gott sich mit ihm ins Bild gesetzt hat. Eine Geschichte haben wir vorhin gehört, eine sehr eindrückliche, wichtige Geschichte, diese Verklärungsgeschichte. Und es gibt ja in dieser Geschichte dann, nachdem diese ganze Erscheinung vorbei ist, gibt es ja so dieses Wort, diese Stimme aus der Wolke, also hört auf Jesus allein, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und ihr wisst vielleicht, dass sich das Evangelium gliedert in drei solche Geschichten, jeweils mit so einer Aussage, das ist mein geliebter Sohn. Ihr könnt das mal im Markus-Evangelium zu Hause nachlesen. Also Markus 1, die Taufe von Jesus. Dann kommt die Himmelsstimme, das ist mein geliebter Sohn. Dann kommt Markus 9, müsste das sein, diese Geschichte von der Verklärung Jesu, wo auch wieder kommt, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Kurz vor der Passion übrigens, sehr, sehr wichtig, wird ja gesagt, erzählt nicht davon, bevor Jesus auferstanden ist. Und dann, wann kommt das zum dritten Mal im Evangelium? Wisst ihr es? Das ist auch sehr wichtig, unter dem Kreuz. Und auch wichtig, es schließt an letzte Woche an, da habe ich ja über den Hauptmann von Kapernaum gesprochen. Unter dem Kreuz sagt der Hauptmann, der Chef des Hinrichtungskommandos, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Also allein diese drei Bilder, So setzt sich Gott in Jesus ins Bild. Und ihr merkt, es ist einerseits faszinierend, es gibt ja so schöne Jesus-Geschichten, aber es ist auch verstörend, dass es sich so ins Bild setzt, dass unterm Kreuz erst der Hauptmann das erkennt. Das ist Gottes Sohn gewesen. So setzt sich Gott ins Bild. Ich möchte mal kurz verweilen bei dieser wunderbaren Geschichte, mit dem, ja, diese Erzählung von der Verklärung kommt auch in mehreren Evangelien vor, wo also kurz vor der Passion sich der Vorhang so ein Stück öffnet und eben auch klar wird, ja, auf Jesus liegt Glanz, auf Jesus liegt Herrlichkeit. Es ist nicht nur ein Wanderprediger, sondern ja, es ist der geliebte Sohn Gottes. Und naja, der Vorhang geht für einen Moment auf die unsichtbare Welt. Und auch das möchte ich nur andeuten, Jesus erscheint als Lichtgestalt. Sind ja auch nur Bilder, wir können das ja nicht fotografieren oder so. Es wird deutlich, da gibt es ein Oberlicht. Ja, also was immer auf Jesus strahlt, was man normalerweise nicht sieht, aber was in diesem Moment ganz deutlich wird, deswegen auch diese Bilder mit der Sonne. Und dann aber eben am Schluss, das Bild verschwindet und diese Stimme ist zu hören, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Also, und ich würde diese Reihe jetzt so abschließen, diesen Punkt, Gott setzt sich selbst im Bild, in diesem Jesus. Am Ende verschwinden die Bilder, verschwindet dieser wunderbare Ausblick auf den Himmel und am Ende bleibt das Wort. Also nicht das Bild, sondern das Wort bleibt. Ist ja der grundlegende Sinn der Bibel, vom Anfang bis zum Ende, also immer das Wort, obwohl Bilder für uns so wichtig sind, aber es ist immer das Wort, was bleibt. Bilder verschwinden, aber Worte bleiben und an Worten können wir uns festhalten. So, und jetzt komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt. Der ganz andere Jesus. Wir sind damit beim letzten Buch der Bibel angekommen, in der Offenbarung. Und ihr wisst, das ist ein Buch voller Bilder. Wir können nicht anders als in Bildern von Gott reden, ganz einfach deshalb, weil es übersteigt unseren Horizont. Wir können auch nicht in Formeln von ihm reden. Wir können immer nur Bilder von ihm nehmen und es gibt eine gewaltige Vision, die der Seher Johannes empfangen hat, als er verbannt ist auf die Insel Patmos. Also wir sind in der Zeit der Christenverfolgung, 80, 90 nach Christus. Die Gemeinden sind aufgeblüht, sie haben sich ausgebreitet, aber es sind blutige Verfolgungen. Es ist also wirklich schwärzeste Nacht. Und die römische Gewalt kann schalten und walten und verbannt also den Prediger Johannes da auf diese Insel, damit er möglichst unschädlich ist. Und da hat er diese gewaltige Vision und aus der möchte ich lesen und abschließend noch ein paar Dinge sagen. Offenbarung 1 ist das. Ich, Johannes, bin euer Bruder und teile mit euch Bedrängnis und Verfolgung. Wie ihr halte ich darin geduldig und standhaft aus und ebenso wie ihr habe ich Anteil an Gottes Reich. Weil ich Gottes Botschaft verkündet und Jesus öffentlich bezeugt habe, wurde ich auf die Insel Patmos verbannt. An einem Sonntag ergriff mich Gottes Geist. Ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, durchdringend wie eine Posaune. Schreib alles auf, was du siehst, und sende das Buch an die 7 Gemeinden, nach Ephesus, Smyrna und Pergamon, nach Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Da sah ich 7 goldene Leuchter. Mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Er hatte ein langes Gewand an und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja, weiß wie Schnee. Seine Augen leuchteten wie die Flammen eines Feuers. Die Füße glänzten wie glühende Bronze im Schmelzofen und seine Stimme dröhnte wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete strahlend hell wie die Sonne. Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig. Und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Ja, wie Gott sich selbst ins Bild setzt, jetzt nochmal in Steigerung. Ihr merkt, das ist Verklärung 2.0. Der ganz andere Jesus. Also ich habe auch Bilder von Jesus vor mir, jetzt nicht so gegenständlich, aber dieses Bild ist nicht ganz so vertraut, was wir gerade gehört haben. Ihr habt es vielleicht gemerkt, das ist nochmal eine ganz andere Dimension, die Johannes uns hier auftut. Ich möchte mal so ein paar Bezüge herstellen zu der Erzählung von der Verklärung Jesu. Habt ihr vielleicht auch gleich hergestellt, weil da gibt es einige Ähnlichkeiten, aber einiges, was eben völlig nochmal den Rahmen sprengt, wo wir nochmal merken, Jesus, Gott, ist völlig anders. Das sprengt alle Grenzen und es ist gut, wenn wir verstört sind, weil ja, wir können, Bonhoeffer hat mal gesagt, ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. Also wir können Gott nicht in die Hosentasche stecken, sondern und sagen, so ist er. Sondern er offenbart sich und die Leute fallen nieder, weil sie es nicht aushalten. Und das sollte uns auch deutlich sein, ja, dass wir nicht immer nur so kuscheln und so, sondern auch sehen, das ist der allmächtige Herr, der sich hier an dieser Stelle zeigt. Johannes hat also, wie viele Propheten im Alten Testament, erstmal so eine Vision und sieht den Herrn und jetzt hier sieht er eben Jesus. Jesus, wie wir es bei der Verklärung auch so ein bisschen angedeutet sehen, also was ja ähnlich ist, ist, dass Jesus sich in eine Lichtgestalt verwandelt. Also die Herrlichkeit geht über Jesus auf, aber dieses Bild ist nochmal sehr viel mehr ausgeführt. Vertiefung gibt es in der Bibelstunde für sowas, aber ich deute wieder so ein bisschen, streue mal so ein paar Brühwürfel aus. Also ich finde das schon spannend, dieses Bild auch nochmal in uns aufzunehmen. Das ist ja was, was uns gegeben ist. Das ist ja eine Offenbarung. Das ist ja nicht so unser Bild, was wir uns selber zurechtbasteln, sondern was uns die Schrift über Jesus gibt. Und ich finde das sehr spannend, dass also auch erstmal dieses ganze Setting, was da gezeichnet wird, also wir merken, das ist nicht der Wanderprediger, der irgendwie da so steht, ein freundlich anlächelt, ganz sympathisch, sondern das ist eine gewaltige Erscheinung, ja, die aussieht wie ein Mensch und jetzt wird das Gewand beschrieben, also auch das ist so ein Lichtgewand, er hat da so einen Gürtel um die Brust, der also auch golden glänzt, das ist das, was nur Könige tragen durften. Das normale Volk, die haben halt den Gürtel, so wie wir alle, so um die Hüfte getragen, damit man arbeiten konnte. Aber die Würdenträger haben das sozusagen drumherum. Und interessant auch, dass die Augen wie Feuer leuchten, dass klar ist, also vor Jesus ist alles offenbar. Vor Jesus zerschmilzt auch alles. Und das geht weiter bis in die Haare, das auch bei den Haaren beschrieben wird. Also die sind naja, auch Lichtgestalt einfach. Deswegen wird das hier so ein bisschen angedeutet. Alles ist Herrlichkeit, deswegen jede Faser, jeder Fingernagel, würde ich mal in meinen Worten sagen, ist sozusagen da so durchstrahlt von dieser Herrlichkeit, die den Johannes wirklich dann umhaut. Und spannend finde ich eben auch, ich vermute ja, in meinem Bild hat Jesus irgendwie normalerweise Sandalen getragen und es wird staubig gewesen sein. Und jetzt wird hier sogar von den Füßen gesagt, dass die so glänzten, dass das auch strahlte von Jesus. Also es ist alles mächtig gewaltig. Interessant auch diese sieben Sterne, die er in der Hand hält. Später wird dann ausgeführt, das sind die sieben Gemeinden. Das heißt also, vor Johannes steht Christus, der Auferstandene, aber er ist ja jetzt noch viel mehr. Er ist also der Herr über die Kirche. Die sieben Gemeinden steht für die Kirche. Jesus als Herr über die Kirche. Und dann auch das Gesicht strahlt hell wie die Sonne. Und dann aber auch, dass aus dem Mund ein scharfes Schwert kommt. Also wieder die Betonung darauf, Besonders wichtig sind die Worte, weil Jesus macht ja nicht nur Worte, das sind ja Schöpferworte. Und deswegen dieses gewaltige Bild auch mit dem Schwert. Also, es sprengt unseren Horizont. Und was auch ähnlich ist bei dieser Geschichte, bei der Verklärungsgeschichte im Evangelium ist es ja so, Petrus sagt, ach, ich will das so gerne festhalten, ich will die Hütten bauen und so weiter. Und dann kommt die Wolke drüber, das Bild verschwindet und sie sind mit Jesus allein, aber sie sind auch sind auf den Boden gefallen, weil sie diese Gottesbegegnung einfach nicht aushalten können. Und hier ist es auch so, bei dieser Begegnung, nochmal eben deutlich gesteigert, wenn ihr nochmal den Text euch anschaut, das ist wirklich auch so gerahmt. Am Anfang sagt der Johannes, wer er ist und warum er das schreibt, er ist in der Bedrängnis. Er hat also diesen Geist Gottes und hört zuerst die gewaltige Stimme hinter sich. Ist wieder die Stimme, das Reden ist das Wichtigste. Er hört die Stimme, dann kommt die ganze Erscheinung von diesem Menschensohn und dann fällt er um und wie tot, hält das nicht aus. Und jetzt kommt das pure Evangelium, damit möchte ich jetzt schließen. Das ist wirklich so wunderbar. Wir haben also diesen mächtigen Weltenherrscher Jesus vor Augen gemalt bekommen. Mitten in der Zeit der Christenverfolgung und der Seher Johannes ist alleine, er ist verbannt. Der mächtige Weltenherrscher Christus, er fällt wie tot hin. Und jetzt so wunderbar, dass dieser allmächtige Gott, wo man denkt, keiner hält das aus wie die Sonne, ja? Man hält das nicht aus, man kann nicht reinsehen. Das muss man sich jetzt bildlich vorstellen, dass Jesus seine rechte Hand oder diese Gestalt, die rechte Hand auf den Johannes legt und die vertrauten Worte spricht, fürchte dich nicht. Mich hat das so berührt, also dieser gewaltige Christus, der über die Zeiten herrscht, der auferstanden ist, der über die Kirche herrscht, dass der dann wieder so sich runterbeugt, so menschlich wird und den Johannes so berührt. Und ich denke, das ist so, wie wir es vorhin auch einleitend gehört haben, was Kerstin uns zum Wochenspruch sagte, wie sozusagen der große, mächtige Gott auf einmal ganz nah kommt, dem Johannes ganz nah kommt und dann auch, was er sagt. Also nicht nur dieses fürchte dich nicht, sondern ich habe eben angefangen, es geht mit der Stimme los, dann die gewaltige Christuserscheinung und es hört mit den Worten auf. Also die Bilder vergehen wieder. Nicht jedem von uns ist es gegeben, solche Visionen irgendwie zu bekommen, wahrscheinlich den wenigsten. Vielleicht auch gut so, wir würden das gar nicht aushalten, aber was bleibt, sind die Worte. Und darauf kommt es an und auch das, was Jesus hier sagt. Ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige, ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig. Und ich habe Macht über den Toten, das Totenreich. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir das wissen und dass wir das auch unseren Gottesbildern sagen. Jesus ist der Sieger über den Tod. Und das heißt, dass egal wie schwarz es ist und wie sehr die Christen verfolgt werden, das ganze Offenbarungsbuch ist ja für die verfolgte Gemeinde geschrieben, für eine Gemeinde, wo es schwer wird. Gut möglich, dass es auch für uns irgendwann schwer werden wird als Christen in unserem Land. Aber wichtig ist, dass wir uns dem öffnen, wie Gott sich in Christus ins Bild setzt. Und dass wir wissen, er hat den Tod überwunden, er hat die Geschichte in seiner Hand und er wird sie zu seinem Ziel führen. Also ich fasse nochmal zusammen und dann können wir darauf das Amen sagen. Also das eine war von unseren Gottesbildern. Erstens, und wie Gott sich selbst ins Bild setzt. Und drittens, dieses Jesus ganz anders, total aliter und trotzdem so nah und so schön, dass die Herrlichkeit über uns und auch über dir und über mir auch aufgehen kann. In Jesus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.